Heute zu Gast Daniela Lehmann. Das erste Mal durfte ich jemanden aus dem Public Sector, also jemanden, der für den deutschen Staat arbeitet, interviewen. Sie ist dort COO und kümmert sich um die Auslands-IT. Ja, wie sich das anfühlt und wer da dahinter steckt, das erfahren wir in der heutigen Episode Behind the Sea. Ganz wichtig, das Thema Sinnhaftigkeit natürlich, wenn man im politischen Umfeld arbeitet. Und auch der Einfluss der Politik, der ist ja im C-Level sowieso zu spüren, aber in so einer Rolle nochmal ganz besonders, das hat sie uns alles erzählt, also das Thema Sinnhaftigkeit und Mindset, ein ganz großes, warum ihr Kalender immer als allererstes angeguckt wird und warum sie klare To-Do-Listen benutzt, das erfahren wir alles gleich im Podcast mit Daniela Lehmann. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Daniela, herzlich willkommen im Podcast.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
Ich mich auch. Bevor wir starten, natürlich erstmal herzlich willkommen auch an alle, die immer zuhören. Mich freut es, dass so viele mittlerweile auch einschalten. Wir haben heute eine ganz besondere Episode, wie ich finde. Und zwar blicken wir das erste Mal auf eine C-Level-Rolle im Auswärtigen Amt. Das habe ich so noch nicht gehabt. Daniela, stell dich doch mal bitte kurz unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du machst.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Daniela Lehmann. Ich bin Chief Operating Officer in der IT des Auswärtigen Amts. Mhm. Das heißt, ich arbeite an der Schnittstelle zwischen Finanzen und Digitalisierung bzw. IT. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Dinge richtig tun. Mhm. Dass wir also die notwendigen Ressourcen haben, um die technologische Entwicklung voranzutreiben und so gut wie möglich vor der Kurve zu sein. Mhm. Ich bin bei uns in der IT für Finanzen, für Personalplanung und Beschaffung, also Einkauf, zuständig. Des Weiteren gehört die Personalentwicklung im Sinne der Ausbildung junger Menschen zu meinem Aufgabenbereich und ganz klassisch gehören auch Prozessoptimierung und strategische Strukturentwicklung mit dazu.
Nicht schlecht, ja. Wie viele Leute sind das eigentlich in Summe, die du sozusagen für dich, also unter dir hast und die in Summe dort arbeiten?
Momentan haben wir in der IT ungefähr 350 Personen. Und zu meinem Aufgabenbereich gehören im Moment so circa 50 Personen.
Nicht schlecht. Man hat vielleicht auch gar keine, ja, man weiß gar nicht genau, wie groß ist das eigentlich, wenn man es nur hört, Auswärtiges Amt, okay, kennt man aus der Politik, aber man weiß gar nicht, was dahinter natürlich auch für ein Operations-Apparat steckt sozusagen.
Genau, wir sind für die gesamte, also wir nennen es auch Auslands-IT, wir sind für die IT im Ausland, für die gesamte Bundesverwaltung zuständig. Und die Inlands-IT wird vom ITZ-Bund verantwortet und wir sind für das Ausland zuständig. Wir haben natürlich unsere über 200 Auslandsvertretungen, die wir ausstatten und auch für andere Ressorts, die Mitarbeitenden im Ausland haben, dort die entsprechende Technik zur Verfügung stellen.
Okay. Ja, mich interessieren natürlich auch noch so ein bisschen die Eigenheiten. Kommen wir später vielleicht noch bei den Tipps dann auch dazu. Da hast du vielleicht auch noch ein paar, die vielleicht auch speziell in dieser Rolle gelten. Aber wie kommt man eigentlich in so eine Rolle? Also was hast du vorher gemacht? Das ist bestimmt auch etwas, was die Zuhörenden gerade brennend interessiert. Und wie kommt man schlussendlich dann in die COO-Rolle dort?
Also am Anfang habe ich ein duales Studium gemacht in Industrietechnologie bei Siemens. Mhm. Direkt nach dem Abi.
Ja.
Und bin dann für Siemens, als ich dann den Abschluss gemacht hatte, für Siemens in die USA gegangen, habe dort in der Anlagenautomatisierung gearbeitet. Ja, große Industrieanlagen praktisch digitalisiert. Also heute würden wir es Digitalisierung nennen. Damals war es Automatisierung eigentlich das Stichwort. Und habe dann aber nebenbei noch einen Master gemacht in internationalen Beziehungen. Das konnte man in den USA gut auch neben dem Job machen. Und einfach, weil mich das Thema interessiert hat. Das war so die erste Verbindung auch zu internationaler Politik, würde ich sagen. Und ich bin dann 2009 zurückgekommen nach Deutschland, einfach weil ich zurückkommen wollte und wollte dann auch mal was anderes machen, also nicht in diesem Detail Engineering arbeiten. Und war dann hier in Berlin Operations Manager bei Gallup. Das ist eine Unternehmensberatung, die hauptsächlich so auf die Humankapital
kennen vielleicht einige, genau. Die zuhören, weil sie schon mal irgendwie dadurch den Gallup-Test sozusagen.
Genau, oder vom Engagement-Index, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Und hatte dort praktisch meine erste Führungsposition. War dort in Deutschland für das operative Geschäft zuständig. Also auch eigentlich praktisch der gleiche Job, den ich jetzt auch habe. Ein bisschen kleinere Dimension im Finanzen, Personal, Beschaffung. Und war dort auch lange, ich glaube fast 9 Jahre lang. Hatte dann einen kurzen, so 1,5 Jahre Zwischenstopp beim Cornelsen Verlag. Habe dort ein Programm im Bereich Digitalisierung geleitet. Also es ging um digitale Lernangebote. Das war auch ein sehr, also von den Inhalten auch ein sehr ähnlicher Job. Und bin dann 2020 zur Digitalagentur Brandenburg gewechselt, die da gerade relativ frisch gegründet war. Eine GmbH im Besitz des Landes Brandenburg, die damit beauftragt war, die oder ist, es gibt ja noch, die Digitalisierung der Daseinsvorsorge in Brandenburg voranzutreiben. Und dort war ich zuerst stellvertretende Geschäftsführerin und Prokuristin, was auch wieder eigentlich die gleiche Rolle ist wie jetzt mit Finanzen, Personal und Beschaffung. Und dann auch noch 9 Monate lang Geschäftsführerin, interimsweise. Und wollte mich dann aber gerne anders orientieren, habe halt die Digitalagentur mit aufgebaut und wollte dann auch gerne wieder in einer größeren Organisation arbeiten. Und da war gerade zu dem richtigen Zeitpunkt diese Rolle ausgeschrieben. Was von den Inhalten her eben ja meiner Vorerfahrung entspricht, plus halt natürlich die Dimension ein bisschen größer ist als alle Rollen, die ich vorher hatte. Und ja, habe mich dann hier ganz normal beworben und wurde ausgewählt.
Super. Also das war dann sozusagen bei, bei der Digitalagentur Brandenburg war dann so das erste staatliche, sage ich mal, oder?
Genau, das war, ich sage so, halböffentlicher Dienst. Ja, es war mein Einstieg in den öffentlichen Dienst praktisch, auch mit einigen dieser der Besonderheiten, die der öffentliche Dienst eben hat, die Gesetze, die Vorgaben, die Vorschriften, die ich da dann schon kennenlernen durfte und die mir jetzt natürlich in dieser Rolle dann auch noch den Einstieg erleichtert haben.
Aber da hast du ja dann auch für dich entdeckt, dass du gesagt hast, okay, der öffentliche Dienst und generell das Thema Digitalisierung dort, das ist schon das, was ich machen will.
Genau, also die Schnittstelle eben zwischen Finanzen und Digitalisierung oder IT, das ist das, was mir Spaß macht und auch eben diese Rolle mit auch Personalentwicklung dazu und Beschaffung, das sind so die Themen, die mich, ja, die mir Spaß machen, die mich interessieren und wo ich auch gerne dann mich weiterentwickle.
Sehr cool. Ja, was hat denn, oder was, wie würdest du es sehen im staatlichen Dienst, die COO-Rolle für eine Eigenheit? Also da gibt es wahrscheinlich Themen, auf die du besonders achten musst, allein wo wir jetzt zum Beispiel auch schon unsere Vorgespräche hatten, da gab es schon so ein paar Themen, wo mit Zoom-Links und mit Teams-Links, wo man natürlich aufpassen muss und vorsichtig sein muss. Ich musste auch gerade durch eine Schleuse durch, das ist natürlich auch nicht in jedem Unternehmen so. Was sind denn so für Eigenheiten noch?
Genau, also wir sind in der Auslands-IT eigentlich so ein bisschen separat. Und oder sagen wir mal eigenständig, deswegen haben wir auch diese Struktur mit CIO und COO und CTO, dass wir also eine relativ kleine Organisation innerhalb des großen Auswärtigen Amtes sind. Wir haben ja mehr, also viele tausend Beschäftigte im Auswärtigen Amt, die wir eben mit IT versorgen. Und natürlich, also unser Ziel ist ja die Erfordernisse, die Bedürfnisse des diplomatischen Dienstes eben in IT zu übersetzen oder in Digitalisierungsprojekte zu übersetzen und diese dann zur Verfügung zu stellen, dass unser diplomatischer Dienst eben im Ausland so wirken kann, wie das Land es braucht.
Ja. Sind das die gleichen Herausforderungen, wie man auch in einem normalen Unternehmen findet? Du warst ja auch in normalen Unternehmen, Verlag und so weiter und bei Siemens ja auch. Sind das die gleichen Herausforderungen oder sind die nochmal anders?
Ich glaube, sie sind noch ein bisschen anders, einfach weil wir das große Ganze ist bei uns einfach immer sehr wichtig. Und das ist auch wichtig, das immer im Blick zu behalten, weil da halt einfach wahnsinnig viel dran hängt. Ne? Unsere Diplomaten, Diplomatinnen müssen in der Lage sein, ihre Aufgabe zu erfüllen.
Klar.
Und wir unterstützen sie dabei. Und also es ist einfach dieser dieser große Blick, den dürfen wir halt nicht verlieren. Und das ist für mich auch dieser Sinn Also die Sinnhaftigkeit der Aufgabe ist für mich halt auch sehr wichtig, persönlich.
Absolut. Kannst du, ohne jetzt interne auszuquatschen, irgendwann mal so eine Herausforderung nennen, zum Beispiel eine Digitalisierungsaufgabe, wo du sagst, so, okay, das ist gar nicht so einfach, weil entweder die Regulatorik oder eben dadurch, dass man im Ausland ist, quasi da schellt und ihr dann sozusagen als IT das lösen müsst. Gibt es da irgendwas, was du sagen kannst?
Wir haben natürlich unsere verschiedenen Auslandsvertretungen, die haben ja verschiedene Größen. Mhm. In den unterschiedlichen Ländern. Da haben wir so, ich sag mal jetzt einfach riesige Vertretungen, wie zum Beispiel in Washington oder in Paris.
Okay.
Und dann gibt es aber eine Vielzahl von sehr kleinen Vertretungen, zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern, wo dann die Diplomaten und Diplomatinnen natürlich auch arbeitsfähig sein müssen, aber wo es einfach technisch viel schwieriger ist, das umzusetzen, weil dort die Infrastruktur nicht vor Ort ist. Dann haben wir dort teilweise hohe Temperaturen, dass unsere Technik, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Technik auch gekühlt werden kann, was dann die Elektrizität ist nicht immer zuverlässig vorhanden. Also da stehen wir vor Herausforderungen, die so, also die ich aus meiner Vergangenheit in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, so natürlich einfach nicht kenne.
Stimmt.
Ne? Weil die, wenn wir große auch Anlagen betreut haben bei Siemens, die waren natürlich an Standorten, die für solche Anlagen einfach vorgesehen sind, ne? Wo diese ganzen Rahmenbedingungen nicht, also keine Rolle spielen, weil die, bevor so eine Anlage gebaut wird, einfach schon klar sind, dass es funktionieren wird.
Ja. Und du hast natürlich so viele Zweigstellen, in Anführungszeichen, würde ich sagen, ne? Weil du gesagt hast, in jedem Land, also kannst du, weißt du, wie viele das in Summe sind?
Ich glaube, es sind um die 230.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich dann, wie gesagt, einiges, was man betreut oder eben auch dafür sorgen muss, dass es funktioniert. Okay, ja, spannend. Ja, da sind wir schon so ein bisschen beim Thema, was sind so deine Tipps? Einerseits natürlich auch für die Rolle, also was man sozusagen mitbringen sollte, um generell im C-Level, finde ich, erfolgreich zu sein. Das ist natürlich das generelle Thema hier, aber auch speziell in dieser Rolle. Was sind denn so Erfolgsstrategien, die du nennen würdest, wenn ich dich jetzt mal so pauschal frage?
Also ich brauche immer eine relativ klare To-Do-Liste, sage ich jetzt mal, für mich selber. Also ich finde das Thema Selbstorganisation einfach extrem wichtig. Mhm. Ich meine auch, es sind halt sehr viele verschiedene Themen, die über meinen Tisch jetzt auch gehen, ne? Sehr viele verschiedene Dinge, um die ich mich kümmern darf. Ich vergesse auch mal was, ja, aber ich versuche halt möglichst alles irgendwie im Blick zu halten und mein eigenes System so aufzubauen, dass das auch passiert. Also dass wirklich selten Dinge hinten runterfallen.
Okay.
Mhm. Und das finde ich, ist sehr wichtig, auch wenn man jetzt, ich nenne es mal administrative, operative Unterstützung hat, dass man selber halt arbeitsfähig ist.
Ja. Ja.
Das ist also jetzt so die, ich sag mal, die tägliche
Routine, die
tägliche
dir hilft,
Routine,
sozusagen,
genau.
Oder? Okay. Hast du da ein spezielles Tool oder machst du es noch wirklich mit einem Papier? Also ich zum Beispiel mache immer noch, du siehst ja hier, ich habe ein Buch mitgebracht. Ich schreibe tatsächlich To-Dos teilweise auch noch auf Papier auf.
Also ich nutze tatsächlich hauptsächlich die Features in Outlook.
Okay.
Mhm. Mit To-Do-Listen, Terminen und so weiter. Also das ist so mein System, was vielleicht auch ein bisschen oldschool ist, aber das funktioniert schon seit einigen Jahren gut.
Ja, es ist ja auch so ein psychologischer Aspekt, wenn man so eine To-Do-Liste hat, da was abzuhaken. Also ich bin auch jemand, der das gut oder der da anfällig für ist, sag ich mal. Aber das heißt, du schreibst ja auch wirklich noch deine Aufgaben ganz normal, ganz klassisch auch so eine To-Liste auf, oder?
Genau, und ich schreibe mir die auf und versuche auch, mir dafür dann entsprechend Zeit zu blocken.
Ah ja,
also im Kalender, weil sonst füllt sich der Kalender einfach nur mit Terminen, die natürlich auch ihre Berechtigung haben und auch wichtig sind. Mhm. Aber irgendwann brauche ich dann halt auch mal die Freiraum, um wirklich Dinge abzuarbeiten, die ich einfach für mich alleine machen muss. Mhm. Und da hilft mir Outlook und die Möglichkeiten, die Features, die es da gibt, einfach enorm.
Ja, und da, die Termine darf man dann auch nicht überschreiben, sozusagen mit Meetings, wenn da zum Beispiel ein Meeting reinkommen würde?
Die darf nur ich selber dann überschreiben.
Ah, okay.
Also,
ja,
das kommt natürlich auch vor, aber ich versuche das zu vermeiden.
Okay, ja, weil das ist nämlich auch so ein Thema, wo viele Leute, auch gerade im Top-Level-Management, dann Probleme haben, weil so viele Termine reinkommen, dass man quasi die ganze Woche damit füllen könnte und man nicht mehr zum Arbeiten kommt. Das heißt, man muss schon seine Arbeitsblocker, sage ich jetzt einfach mal, schützen.
Genau, also das ist eine sehr wichtige Sache, weil irgendwann, ich meine, ich arbeite jetzt nicht nur 40 Stunden, ne, aber irgendwann schafft man dann auch die inhaltliche Arbeit nicht mehr zu der Qualität, in der ich sie auch abliefern möchte.
Okay, super, ja. Also klare To-Do-Liste ist schon mal der erste, ja, die erste Erfolgsstrategie, sage ich mal. Was gibt's noch?
Also ich hatte es ja schon kurz angesprochen, dass eben die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit mir auch sehr wichtig ist. Mhm. Und das hilft mir auch dabei, also das große Ganze versuche ich immer im Blick zu behalten, das hilft mir auch dabei zu priorisieren, weil es oft ja natürlich auch so ist, dass weder ich noch auch die Mitarbeitenden in meinem Verantwortungsbereich immer alles schaffen können, was gemacht werden muss. Und dann ist es halt ja imperativ, dass wir die Prioritäten festlegen und wissen, was jetzt einfach am wichtigsten ist. Und da hilft mir einfach der Blick dann sozusagen nach oben nochmal, um zu schauen, okay, worauf müssen wir uns jetzt fokussieren?
Okay. Und bei der Priorisierung macht ihr das, also gibt es da ganz klassisch irgendwie so eins, Prio 1, Prio 2 oder gibt es da so Zeitplan dahinter? Das muss in den nächsten 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen passieren oder wie macht ihr oder wie machst du Prio?
Wir besprechen eigentlich wöchentlich die Aufgaben, die zu erledigen sind. Mhm. Ja, auch mal 2 bis 4 Wochen im Voraus, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber oft haben die Dinge, die wir, die auftauchen, auch sehr kurze Fristen.
Okay.
Das ist einfach so hier in der Arbeitsweise. Und dass wir meistens erstmal die Woche gut füllen mit den Aufgaben, die dann anliegen, ja.
Verstehe. Okay. Gut. Sinnhaftigkeit und Priorisierung, schon mal wichtiger zweiter Punkt.
Mhm.
Was kommt als nächstes?
Was kommt als nächstes? Also ich finde es sehr wichtig, dass also ein Mindset zu haben, dass wir gemeinsam wachsen.
Mhm.
Also mit den Mitarbeitenden in meinem Verantwortungsbereich, aber auch mit den Peers, sage ich jetzt mal einfach, dass wir alle an einem Strang ziehen, um die Organisation, also oder in dem Fall auch unser Land, voranzubringen. Dass also die ganze Sache halt nicht ein Zero-Sum-Game ist, ne? Dass ich nur gewinnen kann, wenn jemand anders verliert, sondern dass wir alle möglichst gewinnen, weil wir eben dieses übergeordnete Ziel haben.
Mhm.
Und das finde ich, dass es eine sehr wichtige Sache ist. Wenn wir das nicht haben, dann schaden wir ja am Ende der Organisation, ne? Also dieses gemeinsame Wachstum, also das versuche ich auch so zu propagieren, dass wir alle schauen, was ist am besten für, ich sag mal, für das Gros der Mitarbeitenden oder für die Organisation insgesamt.
Okay. Wie arbeitet man an dem oder wie an dem Mindset? Ist es dann durch immer wieder Kommunikation im internen Unternehmen und so Werbetrommel rühren, sag ich mal, oder so? Oder wie arbeitest du selbst an dem Mindset?
Also ich versuche das vorzuleben, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch eben, wie ich schon sagte, sehr viele Termine, sehr viele Besprechungen, also sehr viele Möglichkeiten auch, dieses Mindset dann vorzuleben, beziehungsweise auch zu erläutern, warum ich das jetzt so machen würde und wie das eben auf das große Ganze einzahlen kann.
Okay. Ja, spannend. Ja, das sind so sehr gute Sachen schon mal. Eine ist schon dabei aus deinem persönlichen Alltag. Hast du noch andere Sachen, wo du sagst, wöchentlich, täglich oder so, das sind so Ankerpunkte in deiner persönlichen Ablauf oder deinen persönlichen Routinen, die wichtig sind für dich?
Also ich bin normalerweise so, als morgens schaue ich halt als erstes in meinen Kalender.
Mhm. Ja.
Und weiß ich auch, welche Termine kommen und ich weiß auch, welche Arbeitsblöcke ich habe, hoffentlich.
Mhm.
Und also bevor ich überhaupt mit meinen E-Mails anfange.
Ja, okay, verstehe.
Weil meistens aus den E-Mails, die irgendwie über Nacht dann reingekommen sind, sich noch andere To-Dos ergeben, die dann irgendwie baldmöglichst abgearbeitet werden möchten oder delegiert werden möchten oder sowas in der Art. Aber das, also ich versuche mir halt am Anfang des Tages immer den Tagesplan nochmal vor Augen zu führen.
Mhm.
Um dann auch zu wissen, wann ich wo sein muss und was dann auch von mir erwartet wird. Ne?
Okay, das ist so ein Ankerpunkt. Machst du auch, weil viele erzählen mir das im Podcast, auch abends dann nochmal sozusagen so einen To-Do-Listen-Kalender-Check oder so ein Vorbereiten für den nächsten Tag oder sowas in der Art?
Genau, also ich weiß abends auch immer gerne, was am nächsten Tag auf mich wartet.
Mhm.
Und schau dann, was auch an Aufgaben eben übrig geblieben ist, beziehungsweise was ich dann schon auf der Liste habe für den nächsten Tag oder die nächsten Tage. Und also, weil wenn ich es mir halt einmal angeschaut habe, dann kann ich es dann auch für den Rest des abends sozusagen vergessen, beziehungsweise über manche Dinge denke ich dann einfach auch schon nach in Vorbereitung. Das bleibt dann nicht aus.
Verstanden, okay. Wie wichtig ist dir dann Struktur und so generell? Also auch also nicht nur in deiner eigenen Arbeitsweise, sondern auch in der deiner Teams und so?
Du meinst die Arbeitsstruktur?
Genau, also generell die Struktur in allem, in Tun, in Aufgabenblöcken, natürlich auch in der Prio und so, also strukturell.
Also eigentlich ist es mir egal, wie die Leute ihre Ziele erreichen. Ja, wenn sie, manche sind halt eher die chaotischen Typen, ja. Solange sie am Ende das Ergebnis erzielen, also wie sie da hinkommen, ist mir relativ egal. Mhm. Ich weiß halt einfach nur gerne Bescheid, dass ich auch weiß, ne, wo die Leute sind, woran sie arbeiten, dass ich da auch für Rückfragen dann zur Verfügung stehen kann, beziehungsweise auch auskunftsfähig bin, wenn ich von anderer Stelle irgendwie angefragt werde, mhm. Informationen zu liefern oder so, ne, dass ich weiß, wo ich die herbekomme. Und aber meine Erfahrung ist, dass sich die Leute eigentlich ganz gut selbst normalerweise organisieren können.
Mhm, verstanden. Ja, wir haben im Vorgespräch auch kurz schon über Ernährung und sowas gesprochen. Wie wichtig ist so dieser Ausgleich? Also Sport, Ernährung, das ganze Thema Körper und Geist ist ja auch mittlerweile bei vielen Top-Level-Managern nicht mehr so, wie es vielleicht mal in den 80ern oder in den 90ern noch war oder teilweise auch noch heute ist, dass viele das sagen, ist egal, es gibt Leute, die rauchen, es gibt Leute, die rauchen nicht. Beide sterben irgendwann so ungefähr. Aber so ist es ja, glaube ich, nicht ganz. Also ich bin auch jemand, der der Meinung ist, dass Körper und Geist zusammengehören. Wie ist es bei dir? Was hast du?
Also für mich ist Sport schon besonders sehr wichtig. Ich merke auch, dass ich also dadurch auch Stress abbauen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass mich der Job jetzt über die Gebühr stressen würde oder so. Ja, aber natürlich sind da einfach immer sehr viele Dinge, die wie gesagt, über meinen Tisch gehen, die erledigt werden wollen und da ist ein Ausgleich, auch den Körper eben ein bisschen anzustrengen, ist einfach sehr wichtig. Mhm. Genauso wie gesunde Ernährung, würde ich auch manchmal gerne besser machen, aber ich versuche es schon da drauf sehr zu achten, was ich esse und eben mich genug zu bewegen, mit dem Hund rauszugehen, lieber einmal öfter.
Ja, Hund habe ich jetzt auch schon oft gehört, das muss man sich zulegen, haben ja viele schon als Tipp gesagt.
Sogar. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Grund, dann ja auch, also entweder morgens vor der Arbeit oder abends auch nach der Arbeit dann nochmal ein bisschen länger wirklich an die frische Luft zu gehen und sich zu bewegen.
Mhm. Ja. Sehr cool, ja. Ja, vielleicht auch so, seit du im C-Level bist, war ja vorher quasi auch schon in der Managing Director-Rolle, war ja auch quasi schon eine geschäftsführende Rolle, Prokuristin ist ja auch Geschäftsführerin. Was war denn so deine Top-Learnings oder dein Top-Learning? Vielleicht kann auch was man falsch gemacht hat, also so der größte Fuck-up, sage ich jetzt mal, gewesen sein. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, seit ich im Top-Level-Management, also im C-Level bin, das war so mein größtes Learning?
Also speziell in den beiden Rollen, also bei der Digitalagentur und jetzt auch im AA, ist halt öffentlicher Dienst. Aber also ich finde halt der Einfluss der Politik, auch inhaltlich der Politik, ist schon, also das war für mich ein großes Learning. Das habe ich, also nicht, dass ich das nicht vorher erwartet hätte, aber das war einfach nicht so in so an vorderster Stelle bei der Auswahl der Jobs. Und dadurch kommt aber natürlich auch dieses, ich nenne es jetzt mal, sinnhafte Ziel, das wir verfolgen. Und das wird dann eben von der Politik oft reingegeben. Aber wie stark auch der Einfluss der Politik oder der politischen Großwetterlage, nenne ich es mal einfach, auf die tägliche Arbeit auch bei uns in der IT ist. Also das war für mich ein großes Learning. Das habe ich so nicht erwartet.
Das ist interessant, das habe ich mir gerade vorhin rausgeschrieben als Frage, ob das auch reinwirkt sozusagen, ob man das merkt dann, wenn man da ja, COO ist sozusagen auch.
Ja, es war, ich habe ja hier mal am 1.10.23 angefangen und es war ja eine Woche später, war ja direkt der Überfall der Hamas auf Israel. Und das hatte halt schon, also da habe ich das dann das erste Mal mitbekommen, direkt kurz nach meiner Ankunft hier praktisch, wie stark dieser Einfluss der Geschehnisse weltweit einfach auf unsere Arbeit in der IT ist. Weil wir eben die Arbeitsfähigkeit unserer Auslandsvertretung sicherstellen müssen.
Mhm. Das heißt, du hast dann gleich in den ersten 2 Wochen hattest du dann sozusagen so einen akuten Fall oder hat da dann alles funktioniert oder wie war dann der Einfluss dann?
Genau, also es ist dann einfach so, dass alle Beteiligten in der IT, also alle Referate, haben dort bestimmte Aufgaben und müssen eben einfach sicherstellen, dass die notwendigen Personalressourcen dann vor Ort sein können und auch natürlich die Technik, gegebenenfalls noch mehr Technik dort hinliefern. Alles solche Dinge, die dann kurzfristig, ne, praktisch über Nacht irgendwie gelöst werden müssen.
Okay. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute vielleicht gar nicht so viel Lust haben, im Auswärtigen Amt oder generell im öffentlichen Sektor zu arbeiten. Das ist, finde ich, irgendwie schade einerseits, weil man natürlich gute Leute dort braucht. Und jetzt habe ich mal jemanden Gutes vor mir sitzen. Würdest du noch vielleicht irgendwie so ein bisschen Werbung machen oder sagen, hey, an alle Kollegen da draußen, die sich für Politik sehr interessieren und sagen würden, ja, das könnte ja vielleicht auch was für mich sein. Vielleicht auch so ein paar Klischees rausräumen, sozusagen.
Also, dass das Auswärtige Amt überhaupt so eine eigene IT hat, also die Auslands-IT, ich sage mal ehrlich, ich wusste es vorher nicht, ja, bevor ich mich eben aufgrund der Stelle damit beschäftigt habe. Ja. Und wir sind als IT-Organisation einfach auch in der Verwaltung besonders, dass wir diesen Auslandsbezug haben. Wir haben auch Möglichkeiten, im Ausland zu arbeiten, natürlich. Und wir sind öffentlicher Dienst, ne, mit allen Regelungen, die damit kommen.
Klar, ja.
Aber natürlich auch mit den Vorteilen, die damit kommen und brauchen ja eigentlich kontinuierlich auch IT-Spezialisten mit den verschiedenen Ausbildungsstufen. Also wir haben dafür alle Ausbildungsstufen, also angefangen mit Berufsausbildung bis hin zum Master. Möglichkeiten und auch in den Bereichen Cyberabwehr, die wir jetzt natürlich auch aufgrund der Entwicklung in den letzten Monaten und Jahren noch ausbauen müssen.
Ja.
Immer Möglichkeiten auch für Nachwuchskräfte, die noch keine großartige Arbeitserfahrung haben, dort einzusteigen und halt an diesem großen Ganzen einfach mitzuarbeiten.
Ja, ich finde es auch super spannend. Wie gesagt, ich kann das auch alles nicht mal gelernt sein, als wenn man sich damit beschäftigt. Und also was ich super wichtig fand, ist diese Sinnhaftigkeit. Ich glaube, speziell Leute, Fachkräfte in der IT, die suchen auch nach sowas. Denen ist vielleicht nicht unbedingt wichtig, dass sie bei einer großen Bank oder bei einer großen Beratung arbeiten, sondern denen geht es, glaube ich, eher um Mindset und Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen herausfinden will, kann man sich ja sicherlich auch mit dir in Austausch gehen.
Gerne,
oder wir verlinken natürlich auch gerne mal in den Shownotes alles unten, was zu dir und zu euch führt und wie man da hinkommt.
Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, Personalgewinnung oder Personalentwicklung in der IT gehören auch zu meinen Aufgabenbereichen. Und ich werde jetzt auch beim Creative Bureaucracy Festival sein am 13.06. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall immer über Gespräche und Interessenten.
Super, ja. Also mir hat super viel Spaß gemacht. Ich habe erstens viel gelernt, schon in der Recherche und jetzt im Gespräch. Und ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist bei Behind the Sea und danke für die ganzen Insights.
Ja, danke dir. Hat mich gefreut.
Sehr gut. Ja, dann sind wir einmal durch. Hat mich wie immer sehr, sehr gefreut, auch immer wieder mal vor Ort bei meinen Gästen und Gästinnen zu sein. Heute war ich das, wie gesagt, bei Daniela. Und alle, die jetzt noch zuhören, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast. Das freut mich natürlich immer, wenn ich Feedback bekomme. Es ist ja ein Medium, wo man nicht direkt kommentieren oder irgendwie in Austausch gehen kann. Deswegen schreibt mir gerne auf LinkedIn oder eine E-Mail. Gerne auch Daniela natürlich. Das hat für mich auch auf LinkedIn funktioniert. Das ging ganz gut. Und der Podcast wird wie immer von Atreus präsentiert. Also wenn ihr gerade die Fragestellung oder wenn euch gerade die Fragestellung, kriege ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen rumtreibt, dann kommt gerne mal auf mich zu. Wie gesagt, wir können einmal drüber sprechen. Gerade wenn es interimistische Assignments oder Besetzungen sind, da sind wir sehr, sehr gut. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch, auch mit dir, Daniela. Bis zum nächsten Mal.
Danke.